Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Salzburger Popcast. Es begrüßen Sie auch heute wieder meine Wenigkeit, Robert Innerhofer, und die geschätzten Kollegen aus der SN-Kulturredaktion, Bernhard Flier.
Peace.
Clemens Panagel.
Hallo.
Und Florian Oberhomer.
Grüßing.
Ja, Peace, Frieden lautet heute unser Thema. Ein einfaches Wort, schnell dahingesagt. Aber für diejenigen, die in einer Umgebung leben, in der es keinen Frieden gibt, ist es von außerordentlicher Bedeutung. Und im Pop wurde immer wieder der Wunsch oder auch die Forderung nach Frieden formuliert. Einige große Initiativen und Bewegungen hat es gegeben. Auch einige der größten Hits kreisen um das Thema. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Zudem passt das Thema vielleicht auch in die Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, rund um Weihnachten und beim Jahreswechsel. Ist man vielleicht immer ein bisschen auf der Suche nach innerem Frieden. Nichtsdestotrotz kein innerer Frieden ohne Frieden im Draußen. Und da muss man feststellen, leider ist das Thema immer aktuell. Wenn man zum Beispiel die aktuellen Krisen und Kriege sich anschaut, wie in Nahost oder auch noch viel näher in der Ukraine. Ja, Pop und Peace, wenn ihr die beiden Begriffe vor euch seht, was fällt euch da vielleicht so spontan als erstes ein? Bernhard?
Naja, vielleicht ist es grundsätzlich so was, was du schon gesagt hast, irgendwie zu sagen, ich glaube ja nicht, dass der äußere Friede notwendig ist, dass man den inneren findet. Weil das ist viel schwieriger, den äußeren Frieden herzustellen, glaube ich. Der beeinflusst dann ja auf eine gewisse... Und viel dieser Pop-Sachen, und das kann man wahrscheinlich sagen, zielen halt immer auf so einen... Und das langweilt mich teilweise ja, dass ich es gleich mal von vorn weg sage, zielt ja immer auf so eine Idee von einem äußeren Frieden ab. Ja? Also diese Idee, Frieden schaffen, Frieden schaffen, Frieden schaffen, die ist ja in der Popmusik ganz oft nach außen gerichtet. Mir gefallen viel besser die Sachen, die nach innen gerichtet sind, um jetzt mal... Weil der Robi trägt natürlich jetzt John Lennon-Leiberl, dass wir das gleich mal verraten. Und vielleicht auf einen der zentralen Songs, weil der mir schon als erstes immer einfällt, ist natürlich John Lennons, und zwar nicht Give Peace a Chance, sondern Imagine von John Lennon, der ja eigentlich überhaupt keinen, für den es, wenn man es anhört, nicht unbedingt einen äußeren Anlass gibt oder das auch keine äußere Zielrichtung ist. Sicher, Imagine, was, there's no country oder so ähnlich, aber der so ganz klar auf das abzielt, dass man in sich eine Art von Frieden findet, den man dann vielleicht nach außen tragen kann. Das hat mich immer mehr interessiert in diesem Pop-Bereich, wenn es um Frieden gegangen ist. Heal the World von Michael Jackson ist schon ein bisschen groß angetragen, ne? Sag ich mal so. Gleich mal die Welt zu heilen ist ein schönes Anliegen, aber schwierig.
Wobei beim John Lennon eben, so wie du sagst, was sicher auch in Imagine ganz zentral ist, um diesen Song gleich mal am Anfang zu behandeln, dort werden eben das Wegfallen der Kriegsgründe, wird dort eigentlich aufgezählt. Mhm. Keine Religion, was oft ein Grund ist. Kein Besitz, was immer ein Grund ist. Keine Grenzen, was immer ein Grund ist. Mhm. Es ist zwar sehr utopisch, aber dennoch muss man, glaube ich, so Utopien formulieren. Und das macht dieser Song eben ganz im Speziellen. Und
wahrscheinlich ist die, darum reden wir vielleicht von dem Lied jetzt gleich so, oder darum ist mir so schnell eingefallen, hat wahrscheinlich den Grund, dass es ja immer so eine Frage ist, wie Friede überhaupt definiert ist. Ja, ist Friede nur die Abwesenheit von Krieg? Das bezweifle ich ja ganz stark, weil gern wird ja sozusagen der Krieg als Gegenpol zum Frieden so gern gesetzt, und zwar der Krieg, der in der Ukraine tobt oder so. Aber eigentlich müsste es ja, und der John Lennon formuliert das in einer super Form, ja ganz woanders anfangen. Ja, der Friede fängt ja, um es jetzt mal ein bisschen weihnachtlich und übertrieben zu sagen, der fängt ja damit an, dass ich zu meinen Kollegen Florian und Clemens nicht sage, sie sind Sautrotteln, ne? Sondern, also so in dieser Form, schon mal gehört, ja. Das fängt ja wirklich dort an, wo man selber lebt, und ich brauche überhaupt keine Utopie entwerfen für mich selbst. Wenn ich auf die Ukraine schaue, solange das in einem kleinen Bereich nicht möglich ist. Und das formuliert der Lennon super. Während im Gegensatz zum Beispiel zu dem anderen Lied, das er gemacht hat mit Give Peace a Chance, das eindeutig sozusagen aus der Zeit ja geboren ist und alle diese Dinge. Und darum finde ich diese Sachen viel interessanter. Habt nachher zu späterer Stunde noch ein schönes Beispiel auch dafür, das ich jetzt noch nicht verraten möchte.
Ich bin ein Kind der 80er Jahre, deswegen fällt mir beim Thema Frieden und Popmusik natürlich als erstes der Song Contest 1982 ein, wo der Sieger Nicole hieß mit dem Lied Ein bisschen Frieden von Ralf Siegel, der den ersten Platz gemacht hat. Was mich aber auch an diesem Sieg immer ein bisschen fasziniert, ist, dass auch ein berühmtes Friedenslied eigentlich umrundet von Konflikten damals war. Es gab zum Beispiel gleichzeitig den finnischen Beitrag mit 0 Punkten, der auch ein Antikriegslied gesungen hat. Kojo oder Kojo, ich weiß jetzt nicht, wie man ausspricht, wo es darum gegangen ist, um die Angst vor der damals allgegenwärtigen nuklearen Bedrohung.
Die in Finnland neu war, ne? Jetzt ja wieder.
Ja, richtig. Bitte wirf die Bombe nicht auf mich. Er hat 0 Punkte bekommen. Also bitte wirf die Bombe nicht auf mich, hat er im Refrain gesungen. Er hat 0 Punkte bekommen. Finnland hat Deutschland 10 Punkte gegeben. Die Popwelt war auch damals ungerecht. Er hat danach gesagt, wenn das Ergebnis ist, dann ist das für mich der falsche Wettbewerb.
Und man erinnere sich an die österreichische Punktevergabe an Nicole, die, glaube ich, auch wirklich von allen abgeräumt hat. Nur von den Österreichern, glaube ich, hat es 2 Punkte oder gar keinen Punkt gekriegt, was wieder darauf deutet, dass es einen Konflikt gibt zwischen diese 2 Ländern. Also du wirst ja eigentlich völlig irre, wenn du über diese Sachen immer nachdenkst, weil der Konflikt zwischen Deutschland und Österreich ist halt kein kriegerischer, sondern war halt so ein großer Bruder, kleiner Bruder, und wir haben denen einfach nie Punkte gegeben, egal was die gemacht haben, und umgekehrt auch manchmal.
Und ich finde, an diesem Lied sieht man auch sehr schön, ich habe zuerst schon den Begriff Utopie verwendet. Da sieht man auch ganz schön die beiden Pole, in denen wir uns bei diesem Thema bewegen. Auf der einen Seite ist Pop eine Kunstform, die mit sehr einfachen Mitteln sehr schöne Utopien oder Träume entwerfen kann. Bei John Lennon heißt es ja You May Say I'm a Dreamer. Das ist ja durchaus ein Privileg, das die Popmusik hat, auch mit einfachen Akkorden, einfachen Harmonien. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel bei ein bisschen Frieden auch sofort Kritik von der Friedensbewegung, die gesagt hat, warum nur ein bisschen Frieden? Warum nicht, wie bei John Lennon, Frieden für alle und überall? Es gab einen Urheberrechtsstreit, weil der Refrain sehr ähnlich klingt wie das Zwischenspiel in einem Song von Julio Iglesias. Alle Liebe dieser Erde, auch hier eine weltumspannende Liebesbotschaft, die sich aber sozusagen nicht auf allen Ebenen dann durchhalten lässt.
Da finde ich lustiger, die Lieder, die man als nicht, weil es in die Zeit gut passt und auch 80er Jahre und eigentlich gleiches Thema, die nicht zuerst mal gleich als Friedenslied erkennbar sind, nämlich zum Beispiel 99 Luftballons von Nena. Richtig. Das im Jahr später draufgekommen ist, das ist eindeutig für mich in die Kategorie Friedenslieder, wenn es denn sowas überhaupt gibt, fällt. Das aber überhaupt nicht als, das nicht so plakativ als das erscheint. Das finde ich halt schön. Und was der Clemens sagt, im Pop ist natürlich richtig fein. Der Flo schreit schon ganze Seiten durch von seinen Notizen. Das finde ich dann manchmal viel interessanter, wenn das von hinten kommt, ne? Wenn das nicht so plakativ formuliert ist. Das
ist. Weil natürlich die Form entscheidend ist und nicht jeder Song auf Anhieb gleich als Friedenslied vielleicht erkennbar ist. Wenn die Form da eher in die Richtung geht, dann fällt dann das auch eher auf. Und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass Friedenssongs in dieser Kategorie, wenn es die überhaupt gibt, bleiben wir mal dabei, eben. Es kann zum Beispiel als positive Aufforderung formuliert sein, wie Give Peace a Chance. Es kann zum Beispiel eine Utopie sein, wie Imagine. Es kann anklagend formuliert sein, wie zum Beispiel Masters of War von Bob Dylan. Oder ein bitterer Befund. Da würde ich dann später vielleicht auch noch so ein Beispiel bringen wollen. Und wenn man nur kurz noch beim John Lennon nochmal bleiben, müssen wir natürlich, und weil wir gerade auch wieder Weihnachten haben, den dritten großen Friedenssong oder Hit, wenn man so will, eigentlich noch erwähnen, und zwar Happy Xmas, wo ja auch War is Over im zweiten Titel drinsteckt, If You Want It. Aber jetzt hätte mich interessiert, Flo, was kommt dir vielleicht in den Sinn bei dem Thema?
Ja, ich muss da kurz umschwenken. Jetzt der Kollege Flier hat da jetzt meine 99 Luftballons vorweggenommen. Ich finde die Kurve, was auch ein sehr interessantes Lied ist in diesem Zusammenhang, weil es eben ein bisschen kontroverser ist und eben nicht so die reine Lehre und auch biografisch ein bisschen vielschichtiger ist, ist Peace Train von Cat Stevens. Hm. Damals ein wunderbares Lied, irgendwie sehr schönes Lied, wirklich guter Song, gute Texte. Because out of the edge of darkness there rides a peace train. Die sozusagen Antipoden, Dunkelheit und Licht werden da verhandelt, die es ja auch in vielen Weihnachtsliedern gibt, sozusagen dieses aus der Dunkelheit heraus kommt ein Licht, das ist ein Peace Train. Und Cat Stevens ist dann ja zu Yusuf Islam geworden, hat seinen Namen geändert und hat sich eigentlich den Zorn der kompletten Popwelt dann zugezogen. Ich glaube, das unterscheidet ihn von vielen, vielen anderen großen Friedensstiftern der Popmusik oder Friedensliedermacher, dass er dann die Fatwa für Salman Rushdie begrüßt hat und sich selbst sozusagen bereitgestellt hätte, auch als möglicher Exekutor. Und dementsprechend finde ich das ein sehr, sehr interessantes Lied, weil es einfach nicht mehr gespielt wird. Es ist dann im Zuge von 9/11 mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden und ist für mich eigentlich das Interessanteste, weil bei allen anderen Friedensliedern gibt es, glaube ich, dann wenig zwei Meinungen. Da gibt es nur sozusagen die zynischen und sarkastischen, die sagen, geht gar nichts, weil ohne Frieden brauche ich nicht Friedenslieder, wenn es keinen Frieden gibt. Aber Peace Train von Cat Stevens sollte man sich wieder mal anhören, wenn man sich politisch drüber traut. Und es zeigt eben auch, dass nur wenn man ein Friedenslied schreibt, man nicht den Frieden in sich trägt.
Ja. Wobei das sicher damals in dieser Zeit so extrem war. Der Cat Stevens oder jetzt Yusuf Islam ist mittlerweile ja, glaube ich, wieder auf einem anderen Dampfer unterwegs und hat auch manche Sachen schon wieder revidiert.
Peace Train hört man trotzdem kaum.
Nein, ja. Na klar, nur sein Einstieg, ich glaube nicht, dass er immer noch das mit dem Salman Rushdie unterstützen würde.
Interessant ist ja bei der Gelegenheit, weil du jetzt was ansprichst, wo sich sozusagen eine Person verändert, das Lied bleibt ja das Gleiche sozusagen. Was Interessantes ist, weil der Clemens das Beispiel gesagt hat, dass natürlich die Definition von Friedenssong, da gibt es so eine ganz allgemeingültige, ne, die man, wo ich jetzt mal sagen würde, give peace a chance oder so, das ist immer, und dann gibt es halt die, und das gefällt mir halt gut, dass es über die Zeiten, weil der Robert das vorher angesprochen hat, mit Friedenszeit und es gab ja überhaupt nie eine Zeit, in der Friede herrschte. Ja. Das muss man ja mal ganz nüchtern sagen. Ja. Und die meisten dieser Hippie-Friedenslieder entstanden ja in einer Zeit, die ist jetzt 50, 60 Jahre her. Da war am anderen Ende und Anführungszeichen der Welt kompletter Krieg, nämlich in Vietnam. Es gab die Trennung zwischen Ost und West. Mir sind leider überhaupt keine Friedenslieder aus dem östlichen ehemals östlichen Teil irgendwie bekannt, hätte ein bisschen herumgesucht, die hat es wahrscheinlich auch gegeben, nehme ich mir an, und dass diese Idee von Pop ja immer mit der Gegenwart was zu tun hat, weil sonst ist er langweilig, ja, sonst ist es ja, und daher sind, glaube ich, zum Beispiel sehr viele Lieder, da Cat Stevens ist auch 1971, aus diesem Umfeld so stark gekommen, dann sind die gekommen, die der Clemens vorher erwähnt hat, aus dieser Zeit, atomare Aufrüstung, Pershing 2, das war ja alles in den frühen 80er Jahren, das ist unsere Bedrohung gewesen. Jetzt tauchen vielleicht diese Friedenslieder in der Gegenwart nicht so stark auf, vielleicht bemerkt man es nicht, weil halt diese Popwelt sich so aufgespragelt hat und die gibt es jetzt wahrscheinlich auch. Und das habe ich immer recht interessant gefunden, dass sie manche Sachen, die tatsächlich allgemein formuliert sind, viel allgemeiner formuliert sind und aufs Innere zielen, jetzt sage ich nur mal Imagine, halt wirklich halten, ja. Also das ist halt ein Song, der wird lang bleiben können, in seiner Schlichtheit, aber in seiner großen Idee.
Ja, in seiner Radikalität, ja,
wenn man so während will. Während viele meiner Helden, jetzt sage ich mal Neil Young, alle diese Leute, das war halt alles so, da gefällt mir zum Beispiel die Idee mit Rockin' in a Free World beim Neil Young als Friedenslied zu betrachten, viel mehr als wie manches Lied, wo Peace drinnen steht, weil es eine Welt beschreibt, die schlecht ist, was ja gleichzeitig bedeutet, dass man hofft, dass es eine andere gäbe, so irgendwie, ja.
Ja, wenn du Neil erwähnst, dann hake ich da kurz ein. Für mich ist der Neil natürlich ganz zentral, was diese Peace-Botschaft betrifft, weil der sozusagen das immer mit sich mitgetragen hat und nie ganz abgestreift hat. Also den Hippie-Geist kommt immer wieder daher und ich würde ihn auch sicher als den politisch explizitesten Songwriter, der großen alten Songwriter bezeichnen. Der Dylan war das ganz am Anfang mal. Der Springsteen ist immer der Erzähler gewesen. Aber der Neil Young hat sich einfach auf gut Deutsch nie was geschissen. Und mir fällt da jetzt zum Beispiel ein ganz zentral sein Album. Sein ganzes Album, das sich um das Thema Post-9-11-Album, das sich um die US-Feldzüge in Irak und Afghanistan gedreht hat, 2006 erschienen mit dem Titel Living with War, wo er unterschiedlich hinzoomt auf die Themen, auch so wie Rocking in the Free World das große Ganze ja beschreibt, dann wieder reinzoomt und so Soldatengeschichten drauf hat, und das Ganze in einer rockigen, nach vorne gewandten musikalischen Ausformung. Und er ist dann damit auch auf Tour gegangen. Wen hat er sich da eingeladen? Ja, natürlich seine alten Kumpanen von Crosby, Stills und Nash. Freedom of Speech Tour hat das geheißen und wurde dann auch in einem Live-Album 2008 veröffentlicht unter dem Titel Déjà Vu Live. Déjà Vu, zum einen wegen Vietnam, zum anderen hat es schon mal ein Album gegeben, ein Studioalbum, das erste von den vieren, das Déjà Vu geheißen hat. Und sehr schön ist, da gibt es eben auch ein, nicht nur das Konzert zum Anhören, sondern auch zum Anschauen. Und dort sieht man, wie dann die Publikumsreaktionen sind und wie sehr das für Reibung sorgt und wie sehr da auch Kontroverse entsteht beim Konzert. Und vor allem bei einem Song hat sich das dann so entzündet. Der hat geheißen Let's Impeach the President und erzählt dann auf, warum er den George W. Bush absetzen müsste. Und dann stehen da Leute, fuchsteufelswild im Publikum, mit dem Stinkefinger und beschimpfen den. Und da sieht man auch ganz gut, dass Amerika wohl auch vor Donald Trump schon ziemlich gespalten war. Und genau, Bernhard, du hast gesagt, er hat Songs, wo Peace drin steckt. Peace Trail hat ein Album geheißen. Peace and Love hat ein Song geheißen auf dem Album mit Pearl Jam. Throw Your Hatred Down ist auch da drauf zum Beispiel. Und einmal hat er aber eben den Krieg in da reingenommen. Und ja, der Neil Young hat sich sicher ab und zu verrennt, ist nicht immer, hat auch nicht immer das gleiche Level gehalten, aber sozusagen diese Überzeugung, mit der das durchzieht seit 60 Jahren, gibt es für mich keinen anderen, der das
dann so macht. Wende ich ein, obwohl Neil Young der große Vorsitzende ist und selbstverständlich auch von mir verehrt wird. Neil Young hat ein super Interview gegeben zur Reagan-Zeit, wo er total für den Einmarsch in Mittelamerika war. Im Rolling Stone Magazine, sage ich jetzt mal so viel zum Thema Frieden.
Ja, aber er hat danach einen Song geschrieben, wo er sozusagen schwört, selbst nie wieder zu töten.
Ja, aber ich finde ja, da, das ist ja immer von der Person, muss man die Sachen immer abhängig machen, aber das ist lustig, dass du ein Album erwähnst, von mir sehr spontan ans, wenn ich es jetzt mal so aus dem Bauch heraus sage, eines der schönsten Friedenslieder einfällt, nämlich auf der ersten Déjà-vu ist ein Lied drauf, das heißt Teach Your Children. Und das ist eigentlich ein viel besseres Friedenslied und im Sinne einer Friedensstiftung ein Lied, als viele der Lieder, die den Frieden so explizit verhandeln. Teach Your Children Love, Teach Your Children Wealth, so ein bisschen wie das Forever Young vom Dylan oder so. Du gibst was mit, was sozusagen aus dir heraus eine Art von Ruhe oder Freundlichkeit oder sowas gibt. Das gefällt mir ja viel besser als wie alle anderen. Ich finde das Living war ein super Album, rockmäßig total toll. Viele Sachen gingen mir da wahrscheinlich auf die Nerven, weil mir diesbezüglich die Amis auf die Nerven gingen mit ihrer eigenartigen Haltung, ja und nein, weil das war halt immer schwierig nach 9-11. Aber ich finde diese Lieder, die übers Eck kommen, manchmal viel interessanter, wenn es um so Friedens... Aber die Weihnachtslieder, weil der Flo vorher Weihnachtslieder erwähnt hat, gibt ja Weihnachtslieder, die nicht unbedingt von Weihnachten erzählen, so in erster Linie, ne? Wo nicht immer so in Dulce Jubilo und Gloria in Excelsis Deo verhandelt wird, sondern ein bisschen was anderes. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, viel besser manchmal. Nur da kommen wir mal vom Hundertsten ins Tausendste, weil so kann sich ja jedes Liebeslied fast als Friedenslied einstufen.
Ne? Das stimmt, wenn es für den Frieden förderlich ist, hast du natürlich recht. Und
ja, oft ist es zwischenmenschlich schwierig.
Ja, echt, muss man sagen, ein pädagogisches Lied sozusagen und Leute, die Liebe erfahren und Unterstützung und Bildung, laufen wahrscheinlich weniger Gefahr, irgendwann einmal sie auch in extreme Richtungen zu schlagen, wobei ganz sicher kommen sie natürlich nie sein. Und die Gründe, warum dass jemand sozusagen Hass wird ja leider auch weitergeben von Generation zu Generation und leider gibt es da oft halt auch schwer einen Ausweg für die Personen.
Wir eigentlich einmal eine Folge über Hasslieder machen,
die, fällt mir. Das können wir natürlich auch mal.
Weil fällt kein sein.
Mir fällt jetzt nur gerade nicht der Feiertag ein, wo es um Hass geht und um den wir das bauen könnten.
Aber ja. Es ist ein ganz interessanter Aspekt, der da jetzt sozusagen indirekt auch mitschwingt. Jedes Lied sozusagen entsteht ja in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Kontext und hat vielleicht einen konkreten Anlass. Der Kontext und der Anlass entschwindet dann vielleicht ein bisschen mit der Geschichte. Das Lied bleibt immer weiter bestehen sozusagen. Insofern ist es natürlich auch immer eine Frage der Perspektive, nicht? Aus der man auf einen Song schaut. Wenn wir uns jetzt die ganzen Songs aus der Ära des Vietnamkriegs zum Beispiel anschauen, quasi der historische Kontext sozusagen schwimmt dann irgendwann davon. Das Lied ist aber immer noch da und bekommt vielleicht auch eine völlig andere Bedeutung. Mhm. Es war ja jetzt auch, weil Give Peace a Chance gefallen ist mehrfach, das hat ja jetzt auch quasi eine Renaissance erlebt mit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Ich glaube im März 2022 haben das europaweit lauter Radiostationen zum selben Zeitpunkt gespielt und auf einmal hat es wieder eine tragische Relevanz bekommen, die es in unseren Breiten zumindest davor lange Zeit nicht gehabt hat.
Ja, und eben, wie ihr gesagt habt, die 60er Jahre waren, wo ich wirklich eine Initialzündung damals mit der Antikriegsbewegung, dort gab es wirklich sehr viele, sehr
viele Lieder. Wobei hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Pop in der Zeit Pop wurde, ne?
Ja.
Und dass der Pop, also wir erleben das ja deswegen in so einer Dichte, weil das war halt die große goldene Zeit, als Pop im Sinne von populär und von massentauglich plötzlich entstanden ist, weil die frühen, ich meine, es gibt in den 20er Jahren Folksänger, Bluesänger, die sich dem Thema widmen. Es gibt dann den Dylan, der das halt aufgreift. Es gab in den 50er Jahren McCarthy Era in den USA natürlich schon die Pete Seegers dieser Welt, nur die Möglichkeit für die so in einer breiten Wirkung aufzutauchen war halt nicht vorhanden. Das hat mit medialer Verbreitung zu tun. Fernsehen, Radio waren plötzlich wichtig und es war dieser Konflikt da. Also deswegen bleibt aus dieser Zeit wahrscheinlich ja immer so viel über, was auch so hymnisch oder so Hymnen wurden. Ne?
Und die Mischung aus medialer Wirkmacht und politischer Relevanz, die man ja der Popmusik heute eigentlich weitgehend abspricht. Es gibt auch von Taylor Swift einen Song, der Peace heißt, der aber meines Wissens nach nicht die Friedenshymne der aktuellen Generation
ist. Der ist weder die Friedenshymne der aktuellen Generation, nur war er zum Beispiel auf der Setlist von den Konzerten, weil das würde ja irgendwie gut passen, wenn du in dieser Größe mit Taylor Swift auftrittst, einen Song zu singen, der sich mit Friede beschäftigt. Aber das ist genau, wie du Clemens das beschreibt, die Wirkmacht oder die Auswirkmacht des Pop ist natürlich mittlerweile eine ganz andere, eine viel geringere. Weil wir ja ausgehend von Weihnachten reden und von diesem Fress der Liebe, wenn man mal überlegt, also wir haben jetzt in den letzten Tagen doch uns ein bisschen beschäftigt mit neuen Weihnachtsalben, was so daherkommt. Und da kommt natürlich einiges daher, aber es wird eigentlich immer das Alte wiedergegeben. Ne? Also nicht nur Stille Nacht und nicht nur White Christmas, sondern auch die Pop-Hits. Eigentlich gibt es ja keine neuen Hits für Weihnachten, was wahrscheinlich nicht daran liegt, dass kein was einfällt, sondern es ist ein bisschen unnötig, es gibt genug, das man aufbereiten kann. Und Last Christmas überholte, die Mariah Carey überholte Last Christmas mit All I Want for Christmas. Das eine ist 40 Jahre alt, das andere ist 30 Jahre alt. Also wir reden ja da von Sachen, die schon lange da sind.
Weihnachten ist auch ein Fest der Traditionen und neue Traditionen sind schwer zu etablieren.
Stimmt.
Und die Lieder greifen auch immer wieder auf neue Generationen zu. Also die haben immer wieder Faszination auch für die Kinder und so weiter.
Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass sie einfach dauernd gespielt werden. Aber das war halt auch die Zeit, also wenn man überlegt, wann Last Christmas auftauchte, war das in der Zeit, in der das alles total aufregend war. Die Popmusik war noch viel größer und viel wichtiger in den 80er Jahren und hat viel mehr ein Song hat viel mehr breitenwirksame Ausstrahlungskraft gehabt. Und jetzt erscheinen Dinge, die vielleicht wichtig, interessant sind, vielleicht sogar Friedenslieder, die wir gar nicht mehr mitkriegen, weil sie in ihre kleinen, kleinen Blasen auftauchen.
Wenn du sagst, also, 80er Jahre großer Song, dann muss man natürlich jetzt kurz erwähnen, einmal We Are The World, USA for Africa und Do They Know It's Christmas mit Band-Aid.
Ja.
Ja. Auch ein Jubiläum.
Ja, und genau, zwar dauernd. 40 Jahre nächste, auch 40 Jahre live. Und
genau.
Ja. Aber das ist so, das, was er viel damit zum Tun hat, dass Popmusik in der Zeit oder in früheren Zeiten, so man muss, wenn man von der Gegenwart ausgeht, kann man sagen, sowas würde wahrscheinlich in dieser Form gar nicht mehr stattfinden können. Da gibt es viel zu viel andere Mini-Hypes und so. Und damals war tatsächlich ja die mediale Welt eine ganz andere. Also eine Aktion hat, ist auf allen Kanälen gelaufen, hat zu dem führen können, dass aus einer persönlichen Idee des Bob Geldof, irgendwie ein bisschen Geld zu sammeln für Hungernde in Afrika, das größte, wichtigste Popkonzert der Welt wurde, nach wie vor das größte. Also mehr Stars an einem Tag haben nie, sind nie irgendwo aufgetreten in zwei Stadien dann beim Live. Und natürlich vor dem Hintergrund auch Friede, ne? Natürlich. Also im Sinne von nicht hungern müssen, weil das ist ja ein Krieg, wenn du hungern musst.
Aber auch spannend zu sehen, wie der Diskurs damals ein anderer war. Ja. Vor 40 Jahren ist zumindest sozusagen im kollektiven Gedächtnis das Bild einer großen Verbrüderung und Verschwesterung aller Popstars für die Sache eingeprägt. Jetzt für die Neuauflage hat Ed Sheeran Veto angemeldet für Do They Know It's Christmas. Er will bei diesem Blick sozusagen auf die sogenannte dritte Welt nicht dabei sein, weil ihm das zu papaistisch sozusagen.
Interessant. Ich meine, ich war da zumindest gleich 15, 16 und habe mich wahnsinnig gut gefühlt, als ich mir die Single gekauft habe. Und zwar nicht gut in einem blöden Sinn, sondern tatsächlich in dem Sinn, super, ich konnte einen Beitrag leisten. Und habe sozusagen auch noch diesen Blick, dass ich vielleicht irgendeine Art von kolonialistischer, imperialistischer Tat damit vollbringe, der war ja überhaupt nicht existent damals. Mhm. Das muss man mal ganz nüchtern sagen. Jetzt ist es, jetzt sagt sich das weiter ein bisschen anders. Und vielleicht ist es ja auch richtig, dass man sagt, nicht immer nur wir helfen, sondern wir helfen, helfen. Das war mehr dann die, fällt mir jetzt gerade so spontan eine Friedensaktion, Karl-Heinz Böhm, der das eigentlich in der gleichen Zeit gemacht hat. Menschen helfen Menschen, nämlich damit die dort leben können und nicht nur Geld kriegen und damit irgendwie. Also so gesehen definiert sich ja die Frage, was ist Friede und wie stellen wir den her, immer komplett anders.
Flo, du warst nur zu jung für die Single von Do They Know It's Christmas.
Ich war noch zu jung, aber mir fällt nur auf, dass wir da sehr, sehr weit in der Vergangenheit drinnen hängen und dass die politischen Liedermacher offenbar heutzutage nicht mehr so da sind. Also mir fällt da noch als Kind der späten 80er natürlich Wind of Change von den Scorpions, das natürlich dann auch schon die sozusagen eine positive Message vermitteln kann irgendwie, weil da einfach für meine Generation oder für Robis und meine Generation wahrscheinlich das wichtigste Ereignis, der Fall der Berliner Mauer, thematisiert worden ist in einem Lied irgendwie, das dann auch gleich die Spitzenplätze, sozusagen, man hat es damals dann auch gekauft, weil es einfach einen betroffen hat, weil es einen berührt hat. Das ist ein Lied, das einen berührt hat, weil es einfach die Bilder, die im Musikvideo waren, die hat man im Kopf auch gehabt. Irgendwie hat es das Musikvideo gegeben zu Wind of Change und wo halt sozusagen die Leute auf der Mauer sitzen und die Steine runter stemmen und runter meißeln und man hat das dann aber die gleichen Bilder im Kopf schon gehabt, weil es einfach auch, es hat auch keine 2 Milliarden anderen Bilder gegeben über irgendein Internet oder sowas und es war einfach, jeder hat diese Bilder gesehen. Was mir dann auch noch spontan einfällt aus den 90er Jahren, weil also ich mich schon oft frage, irgendwie, es wird dann immer von Kriegen im Herzen von Europa oder mitten in Europa gesprochen, aber es gibt keine mitteleuropäischen Liedermacher, die da jetzt irgendwie mir spontan einfallen, jüngerer Generation, die das jetzt irgendwie groß aufgenommen hätten und dass das dann eben auch medial thematisiert worden wäre, weil ich glaube, wir wären da schon offen gewesen. Deswegen ist eines der letzten, das mir eigentlich einfällt und dann wird es schon ziemlich dunkel, ist Miss Sarajevo. Von U2 und Luciano
Brian Eno
natürlich, Brian Eno, der überall dabei war, wo U2 in den 90er Jahren irgendwo waren, also was ja auch für mich als, ich bin ja ein U2-Fan der 90er Jahre und nicht und kann mit den Nullerjahren nicht mehr so viel anfangen und diese ganzen Brian Eno Produktionen sind ja und für mich stilprägend gewesen.
Hat U2 ja gerettet, in Wirklichkeit der Zeit auch noch.
Unter dem Titel Passengers wurde das veröffentlicht.
Passengers ist
super, dass du es erwähnst und Flo, ich glaube, das ist ja wirklich auch ein gutes Beispiel, wo Klassik und Pop mal gut funktioniert innerhalb eines Songs, habe ich halt so den Eindruck.
Oder? Nein, und das waren ja damals die zwei größten, muss man sagen, damals die zwei größten Stars. Das wäre, wenn jetzt, keine Ahnung, eben Ed Sheeran mit Anna Netrebko oder Taylor Swift mit Anna Netrebko vielleicht oder mit Jonas Kaufmann ein Album oder eine Single veröffentlichen würden. Damals Luciano Pavarotti, drei Tenöre sozusagen, einer der großen drei Superstars am Planeten und Bono natürlich.
Das ist ein sehr emotionaler Song, muss ich sagen.
Man kann ihn gar nicht so oft anhören, gell? Es ist schon sehr schwer.
Na, und wo sie dann so steigert, wo dann der Luciano so Gas gibt, das geht schon sehr, da gibt es Gänsehaut. Und Bernhard, jetzt muss ich auch noch ganz kurz was sagen. Jetzt wirst du mich vielleicht auch gleich prügeln, wenn ich einen Bono auch noch mal erwähne.
Ja, der Friedenspodcast, hallo.
Naja,
ich mein, aber das können wir doch nicht an eher sagen, dass uns wir eigentlich überhaupt nicht mägen und dass wir uns eigentlich. Nein, aber interessant ist, was der Flo ja sagt. Der Flo verweist darauf, dass er sagt, in der Gegenwart ist wenig los oder es geht in die Gegenwart weiter. Und dann erwähnt er einen Song, der relativ alt ist, den aber dort zumal schon einer gemacht hat, der dort zumal auch schon 25 Jahre im Geschäft war, ja. Es geht ja gar nicht, also, weil Miss Sarajevo mag auf eine konkrete Situation reflektieren, aber getan hat, das wäre der in die späten 70er Jahre schon mit Blade Sande irgendwie angetreten ist und Friedensauge. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, ich habe mich tatsächlich auch bemüht, also gestern nun, heute ein bisschen noch in der Früh, was zu finden, was mit Friede, mit so ganz explizit in die Richtung aktuell geht. Und tatsächlich lande ich dann nur bei Taylor Swift, die einen Song schreibt mit Peace. Und es gibt wirklich, ich habe bei Spotify alle Möglichkeiten, kannst du schnell durchsagen. Ich glaube ganz einfach auch, dass es andere Themen sind, die mittlerweile wo verhandelt werden und dass der Krieg in der Ukraine vielleicht so zum Beispiel so fürchterlich neu ist oder so, dass sich gar keiner drüber traut. Mhm. Und die verhandeln halt andere Themen, wo es um Frieden geht. Weil wenn ich mal schaue, wie viele Lieder es in den letzten 10-15 ergeben hat, die sich zum Beispiel mit der Genderfrage oder sowas oder mit der Idee, wie leben die Menschen im Kleinen friedlich miteinander, wie können wir alle diese Gender ist ein großes Thema. Da gibt es sehr viel, auf dem Gebiet gibt es sehr viel. Taylor Swift ist ja ein Beispiel dafür, die immer wieder solche Themen verhandelt. Und
zugleich gibt es auf der Songwriter-Schiene sozusagen auch in den vergangenen Jahren ganz stark so einen neuen Rückzug ins eigene Ich. Manche nennen es sogar ein neues Biedermeier. Selbstbespiegelung mit akustischer Gitarre sozusagen, da haben sie auch die Paradigmen einfach verändert.
Ja. Aber jetzt bitte prügel mich wegen Bono.
Nein, ich habe gesagt, du wirst mich prügeln. Also, aber das war ja nur in Peace. Das war ja nur im Übertragenen gemeint. Aber ja, jedenfalls, wenn man über Frieden redet und Bob, dann kommt man einfach am Bono nicht vorbei, weil der als Figur so penetrant war. Er hat ja in Wahrheit alle schon aufgeregt und wahrscheinlich auch sich selber, weil er diese Agenda halt so verfolgt hat, mit vielen Politikern abgebildet wurde, um für den Frieden zu kämpfen, bis er irgendwann halt dann neben George W. Bush gestanden ist, um für den Frieden zu kämpfen. Aber man kommt an dem einfach nicht vorbei, wegen den Songs, aber natürlich auch wegen seinem Aktionismus, weil er leider irgendwann einmal dann eher mehr Politiker war als Musiker und dann natürlich jeder sich fragt, ja, was hat der eigentlich für Möglichkeiten?
Das Problem war eher, dass der Bono in der Zeit einfach ziemlich mittelmäßige Musik dann auch gemacht hat.
Er ist trotzdem, glaube ich, als Identifikationsfigur.
Also, natürlich, total wichtig.
Und wenn es Ich sage mal, weil du vorher gesagt hast, Flo, Cat Stevens hat quasi angeeckt aufgrund seiner Art. Ich glaube, die haben wirklich alle angeeckt. Der Bernhard hat Neil erwähnt, der mal kurz republikanisch abgedriftet ist in seiner Koks-Phase. Der Bob Dylan war in seiner oberchristlichen Phase auch von seinen Fans gerade nicht besonders verstanden. Und der Bono ist aufgrund von seinem fast mehr als Politiker auftreten irgendwann mal nicht mehr ernst genommen worden als Musiker. Und dennoch, glaube ich, muss man einfach auch diese Wege beschreiten, um dann vielleicht wieder mal zurückzukehren und
Läuterung.
Katholisch
beim Bono und so.
Umso stärker seine Agenda dann neu zu finden vielleicht. Und ein Song von U2, den ich nur kurz erwähnen möchte, der, finde ich, das Thema wirklich sehr schön textlich nämlich beschreibt, ist der Song mit dem plakativen Titel Peace on Earth vom Album All That You Can Leave Behind vom Jahr 2000. Ein kleines Lied, nicht die große Geste. Und der Text von dem Lied ist sehr bitter. Der impliziert gleichzeitig quasi die Unmöglichkeit des Friedens. Und dennoch sehnt man sie da noch. Und das ist, finde ich, so ein ehrlicher, zerbrechlicher Umgang mit dem Thema, wo ich dann schon mit kann. Mhm. Das vielleicht musikalisch ist das schon so ein bisschen kitschig, würde ich jetzt mal nennen, den Song, aber inhaltlich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob ich auch ein kurzes Zitat aus dem Text vorlesen mag. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat, peace on earth. Hear it every Christmas time, but hope and history won't rhyme, peace on earth. Zum Beispiel.
Weil du jetzt sagst, der Bono, ja, dann bring jetzt das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, ein. Das Lied, das mir am meisten eingefallen ist bei diesem Überlegen, isoliert das überhaupt nicht, um was im ersten Blick überhaupt nicht um Frieden geht. Das ist Lover, Lover, Lover von John Lennon, sag ich schon. Lover, Lover, Lover von Leonard Cohen. Und warum fällt mir das ein? Und das passt zum Bono. Ich finde diesen Aktionismus manchmal unerträglich von diesen Popstars. Das war mir eine Zeit lang wirklich ja hip und so, und dann haben wir es machen müssen, aber im Prinzip sollen die einfach Popsongs schreiben und können ihre Popularität zu guten Dingen nützen. Das ist keine Frage. Aber der Cohen, der war ja wirklich im Krieg, ne? Der war ja 1973 im Yom Kippur-Krieg. Also nicht als Schießender. Und dort hat er dieses Lied geschrieben. Und mir gefällt diese Idee so gut, dass einer im Krieg ist. Und er schreibt ein Lied, das dann eigentlich, ich glaube, auf der Old Skin for a New Ceremony war das dann drauf, 75 oder 76 auf dem Album. Er schreibt ein Lied, das eigentlich alle als so Liebeslied empfinden würden. Nämlich die Textzeile ist ja Lover, 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 come back to me. Und bezogen ist es aber auf die Soldaten. Dieser Lover, das sind eigentlich die Soldaten, die bitte zurückgekommen sind. Das gefällt mir so als Friedensbotschaft wahnsinnig gut. Bitte überlebt, also nicht nur im Krieg, sondern grundsätzlich. Und da gefällt mir dann der Aktionismus auch wieder, dass der dort hingefahren ist, der hat sich mit dem Transistorradio aufgestellt und hat im Krieg gespielt. Muss man für Bono auch sagen, Bono war in der Ukraine, wie heißt er, der war in Kiew, ne? Mhm. In der U-Bahn doch mal. Das finde ich dann mutig oder interessant, aber so neu hingehen, finde ich dann schon auch interessant. Aber lustig ist schon, dass wir immer über für alte Sachen reden, was er da damit vielleicht zu tun hat, dass die einfach so lange schon da sind und nicht mehr weggehen. Das ist wie Stille Nacht. Give Peace a Chance ist wahrscheinlich wie Stille Nacht.
Ich wollte gerade sagen, weil du hast jetzt vorgelesen, Peace on Earth und Christmas Time in den Songzeilen von U2. Wir können natürlich kaum einen Salzburger Podcast machen, ohne zumindest einmal auf Stille Nacht zurückzukommen, dem wir ja schon einmal eine ganze eigene Folge gewidmet haben. Ein Lied, das ja auch aus einer Sehnsucht nach Frieden, nach einer Zeit der Entbehrungen sozusagen entstanden ist.
Kann man sich übrigens nach wie vor anhören, den Podcast über Stille Nacht, muss man erwähnen. Natürlich. Und interessanterweise als Nebending wird ja gern von den Stille Nacht-Hütern in Oberndorf, die dann das ja tatsächlich ganz offensiv als Friedenslied ja propagieren. Ne? Also das ist so, weiß ich gar nicht, ob es den Titel Friedenslied gibt, aber aber
nur so. Was ich auch spannend finde, da sozusagen kommen wir wieder zu unserem Elektroingenieur Florian Oberhummer gleich zurück, dass sich der Begriff Peace in der Popkultur auch stark verselbstständigt hat. Also es gibt Songs von Miles Davis, Peaceful zum Beispiel, das jetzt ein instrumentales Stück ist, also nicht unbedingt eine Friedensbotschaft in sich trägt. Es gibt aber auch das Peace Orchestra von Peter Kruder.
Ah, stimmt, genau.
Das stimmt, aber das ist auf eine Platte sozusagen reduziert gewesen. Das war ein Projekt von Peter Kruder in den um die Jahrtausendwende herum. Ich habe die Platte sehr oft gehört, weil sie hat auch mit dem inneren Frieden zu tun gehabt. Also es gibt da eine, wie soll man sagen, eine akustische Beschreibung eines Vorgangs, den man wahrscheinlich hierzulande, weil wir nicht in Deutschland leben, immer noch als illegal bezeichnen müsste und würde. Also es wird da das Anzünden einer Wasserpfeife wird da in diesem Album imaginiert und das führt dann in so ganz hypnotische Klanglandschaften. Das war damals wirklich eine ganz großartige Platte, aber ich glaube, dass Gruder und Dorfmeister da auch in Sachen, das ist die Elektronik und der Friede, da habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Ehrlich gesagt, 99 Luftballons ist für mich deswegen auch ein starker Friedenssong, weil es eine der wenigen Platten ist, die ich kenne, die sozusagen dezidiert Synthesizer basiert sind, die sozusagen, wo der warme Klang eines Synthesizers, die warmen Akkorde in das Lied einführen. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Und dann entsteht aus dieser Klangfläche, die ja nur eigentlich im Grunde genommen nur ein Synthesizer so geben kann, irgendwie, die so lange andauert, und aus der entsteht dann eine Mischung aus Funk und Punk. Also für mich ist das immer noch eines der sicher meiner Top 10 Lieder aller Zeiten. 99 Luftballons, weil es einfach so unglaublich gut kompositorisch ist und alles drinnen ist Funk, Punk. Du hast alles, jede Strophe ist, hat ihren eigenen Charakter, ihren eigenen klanglichen. Das ist, glaube ich, was das Lied ausmacht, was man auch vielleicht ein bisschen unterschätzt dabei und weil wir gesprochen haben von Imagine und dieser hochinteressanten Botschaft, was wäre, wenn sozusagen, wenn gewisse Sachen nicht wären, also wenn gewisse Sachen nicht bestehen würden, dann würde es das nicht geben, sozusagen dieser Konjunktiv. Und also bei 99 Luftballons gibt es ja da diese letzte Strophe, diese berührende, wo dann wirklich 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Also das ist, finde ich, ist jetzt natürlich jetzt nicht poetisch, aber ist für mich eine der treffendsten Liedzeilen in Bezug auf Frieden, weil die Welt liegt in Trümmern, aber es ist auch alles böse damit, mehr oder weniger. Alles, das sozusagen die Menschen gebaute Böse ist damit auch in Trümmern. Also der Neuanfang aus der Dystopie, wenn man so will.
Und natürlich, der Song ist auch ein gutes Beispiel für etwas, was wir vorher schon einmal angesprochen haben, eine Eigenschaft des Pop, nämlich eine Botschaft auf eine Tanzfläche zu transportieren. Das ist ja ein Song, der auch funktioniert, wenn ich den Text nicht verstehe, weil ich vielleicht nicht Deutsch spreche, aber es ist aber ein internationaler Hit. Also der hat auch mehrere Ebenen sozusagen. Man kann ihn einfach als Disco Knaller hören oder genau, als Lied mit einer Botschaft.
Das ist wahrscheinlich das Problem zu den früheren und vielen früheren Friedensliedern, die entstammen natürlich aus einer folkigen Erzählertradition, in der der Tanzboden und Anführungszeichen überhaupt keine Rolle gespielt hat oder wenig Rolle gespielt hat. Ne? Die aus dieser klassischen, ich erzähle eine Geschichte mit einer Melodie passieren, während man, wenn man sich nur den, das ist interessant, was der Flo sagt, wenn man sich nur den Sound anhört von 99 Luftballons, der würde auch funktionieren. Ja. Du brauchst die Nena nicht dazu als Erzählerin haben. Während Give Peace a Chance oder Imagine, da wird es schon schwieriger. Ja, also das Klavier
aber da
ist auch okay.
Da sind wir natürlich wieder bei dieser berühmten Gretchenfrage, warum funktioniert Musik? Also der Folk, wenn ich das sozusagen als Urform des Singer-Songwriter-Tums bezeichnen darf, basiert ja nicht auf ganz komplexen Klangstrukturen, die orchestral von Synthesizern hergestellt werden, sondern jeder gute Antikriegssong oder jeder gute Folksong aus dieser Zeit muss auch auf einem Lagerfeuer mit der Gitarre funktionieren und jeder ist sofort dabei. Das ist ja und der Text zählt. Das ist ja sozusagen das, was ich finde ich auch Singer-Songwriter Genre gegenüber diesen ganzen hochorchestralen Synthi-Welten auch auszeichnet.
Und wenn wir da jetzt schon dabei sind, dann der Vollständigkeit halber würde ich gerne einfach noch ein paar Protagonistinnen erwähnen. Die Joan Baez zum Beispiel muss man sicher erwähnen. Am Dylan natürlich in den frühen 60er Jahren. Beat Seeger hat vorher der Bernhard schon angesprochen. Und ein paar andere Songs noch, War war zum Beispiel einer aus den späten 60er Jahren, ein Motown-Song, der die Schrecken des Krieges thematisiert und später auch gecovert wurde, auch unter anderem vom Springsteen in den 80er Jahren. Und dann erwähnen möchte ich noch ein Album, springen wir wieder ein paar Jahrzehnte nach vorne, von der großen Poetin des Rock, von der Patti Smith, gibt es ein Album von 1996, das den Titel Peace and Noise trägt. Und das habe ich immer so ein bisschen wie eine Art Credo verstanden. Also der Peace ist der lyrische Inhalt und Noise ist die raue Verpackung. Das ein gutes Beispiel ist, dass es eben nicht immer nur Peace and Harmony oder Peace and Love sein muss.
Und weil du Joan Baez erwähnt hast, es gibt auch ein schönes Beispiel dafür, dass sich ein deutschsprachiges Lied dann trotzdem international verbreitet, weil es gibt von Udo Lindenberg 1981, Wozu sind Kriege da? Ja. Sein Song, den Joan Baez dann auf ihrer Europatour 1983 auf Deutsch gesungen hat. Cool. Findet man auf YouTube. Mhm.
Wir sollten vielleicht doch nochmal kurz auch auf die Weihnachtslieder zurückkommen, wenn wir schon War is Over erwähnt haben. Also was mich an diesem Lied immer fasziniert, ist diese erste Textzeile, so This is Christmas and what have you done? Dieser Imperativ mehr oder weniger, der da drinnen steckt, so hast du aktiv eigentlich für irgendwas gekämpft im letzten Jahr, um das Leid von irgendeinem anderen Menschen zu lindern? Oder was hast du eigentlich gemacht? Oder sitzt du eigentlich hinten vom Fernseher und denkst, oh, Krieg, Syrien, Ukraine. Also das ist schon, ich weiß, es ist keine Weihnachtsfolge, was Weihnachtslieder betrifft, aber also in der Hinsicht finde ich diesen Song, da gibt's genug andere Parameter, die diesen Song ausmachen. Wunderschöne Komposition, insgesamt funktioniert immer. Eines der Weihnachtslieder, haben wir glaube ich eh vor kurzem auch darüber diskutiert, eines der wenigen Weihnachtslieder, das funktioniert, dass man sozusagen auch 10, 15 Mal hören kann, ohne in einem vorweihnachtlichen Zyklus, ohne dass man absolute Hörkrätze bekommt. Also gibt es nicht viele davon, muss man sagen. Aber dieses so dieses Christmas and What Have You Done finde ich nach wie vor immer noch eine der, man spricht ja immer von den ersten Zeilen in der Literatur oder den ersten Sätzen der Literatur, aber das ist sicher einer der Top ersten Sätze in der Popgeschichte.
Ja, es ist also sehr zu dem zurückführt, was wir ein bisschen am Anfang geredet haben, ne? Die Frage, welcher Friede denn eigentlich angesprochen wird und welcher Friede das denn sein soll. Weil, jetzt sage ich mal, ich glaube nicht, dass mir wer widerspricht, aber unsere Macht in der Ukraine, jetzt direkt vor Ort für Frieden zu sorgen, ist von uns vier Kasperln eher gering, ne? Also schwierig. Und daher stellt sich für mich zum Beispiel ausgehend von dem Lennon tatsächlich immer die Frage, wo das losgeht. Wo beginnt die Idee von Frieden? Wo beginnt es? Und dazu ist natürlich auch Popmusik super geeignet, weil sie gehört nur mir. In dem Moment, wo ich diesen Song höre, ist er nur meiner. Ich sitze an einem Dezemberabend vielleicht da und her was und kann dann über diese Frage trefflich mit mir selbst in Diskurs treten. Und das finde ich eine angenehme Erscheinung.
Und es ist auch eine Kunstform, wo man auch als Konsument gewissermaßen beitragen kann. Es gab ja in Wien gleich einmal ein großes Benefizkonzert im Happelstadion, später noch einmal eins in der Stadthalle. Das Happelstadion war ausverkauft, trotz kalter Temperaturen sozusagen. Und da waren alle österreichischen Popstars auch sozusagen auf der Bühne, um da irgendwie einen Beitrag zu leisten.
Das ist ein interessanter Punkt, weil wir zuerst gesagt haben, wo sind die politischen Liedermacher von heute? Wird dieses Konzert im Happelstadion, das ich zum Beispiel jetzt schon wieder vergessen habe, nach 2 Jahren, ne, nach 2,5 Jahren, wird das diesen historischen Effekt, unsere Podcasts funktionieren ja wie vieles andere in der Erinnerung, noch mit dem Langzeitgedächtnis. Die schönsten Sachen, die mir einfallen, sind ja sozusagen nicht die, die man irgendwie googelt oder die man irgendwie sich recherchiert, sondern die halt direkt als erster Impuls kommen. Und da ist natürlich diese ganze Band-Aid-Geschichte schon in einem Langzeitgedächtnis einer Generation drinnen. Würde mich interessieren, ob da in 20 Jahren da unsere Nachfolger sitzen und sagen, könnt ihr euch damals noch erinnern, im Happelstadion, dieses Konzert. Nein, für
aber Flo, ich glaube, du hast dir die Antwort ja gerade selbst gegeben, wenn du dich selbst schon immer richtig dran erinnern kannst. Natürlich ist das von der Größe, die Dimension ist ja gar nicht vergleichbar.
Ich glaube, es ist nicht die Größe, es ist das mediale Umfeld.
Ja, aber
es ist ich erinnere mich an kleinere Konzerte. Ich erinnere mich an ein Konzert, was mit Frieden nichts zu tun hat, aber 1984, Opus Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros im Stadion in Hütteldorf. Weil ich mich daran erinnert, ich war 15, 16, es war eindrücklich für meine Zeit und ich glaube schon, dass es eine Generation gibt, die sich an die Christel Stürmer und an Wanda an dem Tag erinnern wird. Nur die mediale Aufbereitung von dem, wie wir es ja hier betreiben, die fällt viel schwerer, weil die Welt sie in Kleinstgruppchen aufgesprachelt hat und auch die Diskussion des Friedens sie in Kleinstgruppchen aufgesprachelt hat und viele Menschen, es wird diese Art von Ereignisse gar nicht mehr geben.
Das Konzert im Happelstadion ist im ORF gelaufen und Band Aid ist in jedem Sender der westlichen Welt gelaufen. Das ist, glaube ich, einfach.
Ja, aber gleichzeitig, während es im ORF gelaufen ist, waren eben 25.000 andere Sachen, die ungefähr gleich wichtig waren.
Ja,
und
natürlich,
am 13. Juli 1985 hat es genau ein einziges Thema auf der ganzen Welt gegeben. Mhm. Und das ist der große Unterschied, glaube ich.
Ich frage mich, was ich mir halt oft auch frage, ist, gibt's sowas wie eine Notwendigkeit für solche Lieder? Und weil angesichts, sage ich mal, des Hasses und auch der utopischen Forderung oder auch des Wunsches, das da oft formuliert wird, könnte man ja sagen, sinnlos. Es wird nichts bewirken, es werden sie wieder nur die Gleichgesinnten zusammenschließen. Aber ich finde, dennoch ist es wichtig, dass es das gibt, weil vielleicht gibt es doch sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner, so vom Menschsein her jetzt. Aber wenn viele eben, wie ich es jetzt ja vorher schon mal gesagt habe, Hass weitergegeben bekommen oder Systeme auf einen wirken, wo man nicht auskommt, weil irgendwann sitzen wir dann alle im selben Boot, sage ich jetzt mal. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist, finde ich doch, dass die meisten Menschen ein friedliches, alltägliches Dasein fristen wollen.
Empathie.
Und gerade für die ist es schon wichtig, dass diese Botschaften sichtbar gemacht werden. Und wir sind da immer wieder beim Thema Identifikation. Ja, klar. Damit man sich nicht so allein gelassen fühlt, vielleicht auch oft.
Ja, ja.
Und das ist einfach immer wieder eine Bedeutung, die die Sachen hat. Das vielleicht, Bernhard sagt sicher zu Recht, es ist individuell für jeden Einzelnen. Trotzdem ist es, glaube ich, einfach, die Notwendigkeit liegt darin, dass die Sachen einfach formuliert gehören.
Wie groß das Bedürfnis ist, auch nach Peace als vielleicht einen abstrakten Begriff, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar in einer Gefahrenzone sozusagen lebt, sieht man allein, wenn man auf Spotify den Begriff Peace eingibt, da kommt eine unüberschaubare Zahl an Playlisten, an Songs, an Titeln, aber vor allem an Playlisten, die mit dem Begriff Peace, Peaceful operieren.
Die eine der ersten, die kommt, ist Peaceful Christmas Songs and Others. Super. Aber zu dem, was du noch sagst, Robi, weil du gesagt hast, dieses Individuelle funktioniert ja hauptsächlich ja über den Gedanken, dass du nicht alleine bist. Und so funktioniert ja auch Popmusik in Wirklichkeit. Also die Idee, dass mir in dem Moment ein Song gehört, das wird ja umso schöner, weil ich weiß, er gehört nun ganz viele andere Leute da draußen und ganz viele andere Leute empfinden. Und das finde ich halt bei so Peace-Songs sehr oft schon schön. Ich weiß, da empfinden ziemlich alle das Gleiche. Den genau. Song hört sich jetzt keiner unbedingt an, ob jetzt der D-Dur-Akkord richtig gesetzt ist, sondern den hörst du aus einem gemeinsamen Gefühl. Es könnte, um es vorsichtig zu formulieren, vielleicht doch einmal irgendwie besser oder gut sein. Glaube ja nicht, es sind ja viele Sachen gut. Die Welt besteht ja nicht aus schlechten Dingen. Und diese Dinge erinnern uns daran, dass wir gemeinsam irgendwie so tickt in einem gewissen Bereich. Und natürlich verändert es nichts, weil ein Song kann nicht viel verändern, außer diesem Gefühl. Dieses Gefühl stört daher. Mhm. Und wenn aus diesem Gefühl vielleicht die Idee wächst, dass ich zu meinem Kind freundlicher bin als wer anderer, dann habe ich ja eigentlich schon gewonnen sozusagen. Oder im Umgang mit Menschen. Empathie hat der Flo vorher als Wort genannt. Mhm. Das ist das, was in diesen Songs so da mitschwingt. Ne?
Ja klar. Und das Individuelle auch als das Universelle, das funktioniert schon seit 200 Jahren genau. Also wenn ich da jetzt als Klassik-Fuzzi nochmal einhaken darf, also alle Menschen werden Brüder. Ludwig van Beethoven, 9., die heuer 200 Jahre alt wird. Das funktioniert immer noch. Das ist auch Pop, weil das ist irgendwie ein Werk, das Menschen seit 200 Jahren rund um den Erdball irgendwie fasziniert. Und wenn diese Chorstellen dann kommen, irgendwie diese Macht da der Musik, dann sind da die Menschen dabei. Dann für einen kurzen Moment glaubt man dann wirklich, es könnte funktionieren. Das ist dann wirklich so ein kurzer Moment, wo man sich denkt, aha, okay, es gibt Hoffnung.
Ganz zum Schluss könnten wir jetzt vielleicht noch einmal zurückkommen zum inneren Frieden, wobei das eine das andere ja auch bedingt, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Für den inneren Frieden, vielleicht hat da von euch, habt ihr ja da auch noch vielleicht einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Ich hätte ein Album rausgesucht, was ich jedem und jeder ans Herz legen kann, wenn er was sucht, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und zwar ist das ein vom großen kanadischen Produzenten und Musiker Daniel Lanois, eins von seinen Soloalben, Shine aus dem Jahre 2003. Das wirklich eine extrem entschleunigende Wirkung hat, ohne jemals fad zu sein. Und Daniel Lanois hat ja auch mit Bob Dylan tolle Alben gemacht, auch mit U2, glaube ich, mit Neil Young, mit Brian Eno gearbeitet. Und also wenn wer was braucht für innere Einkehr, dann wäre das mein Anspieltipp. Shine von Daniel Lanois. Clemens, hast du da auch vielleicht sowas?
Also als Jazz-Fuzzi, der neben dem Klassik-Fuzzi sitzt, muss ich natürlich noch erwähnen, Peace, ein Song von Horace Silver, der einer der meist gespielten Jazz-Standards ist, eine ganz kurze Komposition, instrumental, die aber natürlich unzählige Male aufgenommen und in unzähligen Varianten existiert. Man könnte sich also auf Spotify wahrscheinlich locker eine Playlist nur mit verschiedenen Versionen dieses Songs zusammenstellen. Und etwas anderes, was mir jetzt gerade eingefallen ist, vor ein paar Monaten hat der von mir sehr verehrte Gitarrist Bill Frisell im Jazzit gespielt und hat eine wunderschöne Version vom Burt Bacharach-Klassiker What the World Needs Now is Love, Sweet Love, ein herrlich kitschiges Lied, das aber auch eine Bandbreite bedient von Coldplay, die das im Stadion für hunderttausende Leute gespielt haben, bis eben zu dieser sehr fein verschrobenen, instrumentalen Version, die ich seither nicht mehr aus dem Ohr kriege. Das ist auch mit seinem schwebenden, ätherischen Gitarrensound ein schöner Wegweiser für innere Ruhe.
Sehr gut. Also ich würde als zweifacher Jungvater Stille empfehlen, völlige Stille und natürlich der Track der Stille wie kein anderer praktisch charakterisiert in Personalität ist natürlich von John Cage 4:33. Das ist mein Anspieltipp, bitte 4 Minuten 33, völlige Stille und auch nicht aufs Handy schauen, einfach nur Stille.
Den kann man sich ja 10-mal hintereinander anhören. Es wird nicht fad, glaube ich, oder?
Ich würde vorschlagen, im Anschluss an den Podcast, an die Abmoderation, werden wir den Song noch spielen.
Ja, genau. Es ist lustig, dass der Flo mir was wegnimmt, weil ich gesagt hätte, das Einzige, was mich irgendwie zu einer inneren Einkehr bringt, ist Stille und Natur. Wir sind aber dann genau aus dem Grund jetzt auf die Schnelle tatsächlich zwei Sachen eingefallen, die ich empfehlen würde anzuhören. Das eine ist das Gesamtwerk von Morten Feldman. Und jetzt sind alle überrascht, weil der Pop-Fuzzi moderne Klassik empfiehlt. Und das zweite empfehle ich noch einmal moderne Klassik. Das ist Philipp Glass, Koyanis Katsi. Das ist der Soundtrack zu einem Film, der in die späten 70er, frühe 80er Jahre gemacht wurde. In dem Film geht es um die Zerstörung unserer Umwelt. Brutal, weil man sich denkt. Und vor allem ausgehend von den Zerstörungen der Indianer, wenn wir sagen Native American Reservate. Unglaubliche Musik, eigentlich kann man alles von Philipp Glass für die innere Einkehr, finde ich, ganz gut empfehlen. Ich würde mal als letzten Satz sozusagen, damit man das wegnimmt mit Morten Feldman oder Philipp Glass, einfach keine Wörter. Idealerweise keine Wörter. Wörter führen nicht zu einer inneren Einkehr. Zu einer inneren Einkehr führt Stille und Sound. Aber auf gar keinen Fall soll mir irgendwer was von Imagine erzählen, weil das weiß ich eh.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in ein paar Wochen bei einer neuen Folge vom Salzburger Podcast. Dann werden wir uns ziemlich sicher auf die Skipiste begeben thematisch. Und auf die Snowboardpiste im Vorfeld der Ski-WM. Bernhard schüttelt den Kopf.
Der Flo ich habe es bis jetzt noch nicht gewusst, aber ich bin begeistert.
Gut, wenn der Bernhard begeistert ist, dann passt das eh.
Selten genug.
In diesem Sinne, alles Gute, bis bald und Peace.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.